Okay, fangen wir mal an. Also, der Vortrag, den ich heute halte, fällt vielleicht so ein bisschen aus dem thematischen Rahmen hier. Es geht weniger ums Überwachtwerden als darum, in Systemen, in die man irgendwie eingedrungen ist, Backdoors, also Hintertüren einzubauen, damit man später unbemerkt wieder draufkommt. Das Ganze geschieht aber nicht mit beliebigen Mitteln, die man so zur Verfügung hat, irgendwelche Rootkits etc., sondern das Ganze soll bewusst nur mit den Mitteln, mit den Programmen passieren, die bei so einer normalen Desktop-Distribution vorinstalliert sind. Deswegen auch der Vortragsname Backdoors mit Bordmitteln. Worum geht's? Es gibt auf dem jährlich veranstalteten Linux-Tag in Berlin eine Veranstaltung namens Hacking Contest. Ist eigentlich ein ziemlich blöder Name, weil es geht dort nicht um Eindringen in Systeme, man hat die Root Shell schon, sondern es geht darum, ausgehend von einer Root Shell Backdoors, also lokale oder remote Zugänge in das System einzubauen, mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Das Ganze geschieht unter Zeitdruck. Da gibt es auch was zu gewinnen, meistens jedenfalls. Dieses Jahr hatten sie keinen Sponsor. Und das Ganze findet auch live vor Publikum statt. Das heißt also, was dort die beiden Teams, die in einer Wettkampfrunde gegeneinander antreten, was die beiden Teams veranstalten, sieht das Publikum per Beamer-Display live und in Farbe oder auch schwarz-weiß. Ja, die fingierte Situation bei diesem Contest ist, ein Admin hat seinen Arbeitsplatz verlassen und eine Rootshell offen gelassen. Grobes Vergehen. Dann kommen ein paar Linux-kundige Leute vorbei und nutzen die Situation aus. Und die sind dann natürlich auch irgendwann wieder weg. Und wenn der Admin dann wiederkommt, stellt er fest, da ist irgendwas faul, irgendwas ist fishy. Ich guck mir mal das System an, was da so passiert ist. Ja. Warum eben Bordmittel? Es wird von einer Desktop-Installation ausgegangen, was weiß ich, defaultmäßig installiert ist Ubuntu oder Debian oder SUSE oder was weiß ich. Das wissen die Teams vorher übrigens auch nicht. Das heißt also, man weiß zwar, dass es irgendeine Linux-Distribution sein wird, auf die man da losgelassen wird, aber was es jetzt konkret ist, ist bis zum Contestbeginn eigentlich nicht bekannt. Es ist aber jetzt nichts völlig Exotisches, also ich habe da nur keinen Slitaz oder sowas gesehen. Ja, man hat keinen Zugang zum Internet, das ist klar, man soll mit Bordmitteln auskommen. Außer Papier, das heißt also die eigenen Ideen kann man natürlich schon vorher vorbereiten, die darf man aber auch nur auf Papier mitnehmen. Und es ist kein Reboot erlaubt. Das mit dem Reboot ist so eine Sache, in früheren Jahren auf dem Contest gab es das. Und da haben dann Teams natürlich auch irgendwelche Mechanismen, die beim Booten stattfinden, manipuliert. Und zum Teil führte das dazu, dass das System halt nicht mehr startete. Dann konnte so eine ganze Runde nicht gewertet werden. Das andere Team war angepisst, weil ihre völlig okay eingebauten Zugänge konnten und nicht gewertet werden. Naja, deswegen gibt es also keinen Reboot seit, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so. Ja, wie läuft so eine Wettkampfrunde ab? Da gibt es 3 Phasen zu je 15 Minuten. Die Teams setzen sich erstmal an einen Rechner mit offener Rootshell und bauen in 15 Minuten ihre vorbereiteten Backdoors ein. Also wird eben alles live über Tastatur eingehackt. Es empfiehlt sich dabei auch wirklich nicht als Einzelkämpfer, sondern als Team anzutreten, weil man sieht in der Zeitnot einfach seine eigenen Tippfehler nicht. Es ist unmöglich, das alles fehlerfrei einzutippen, ohne dass da irgendwer noch drüber guckt. Nach diesen ersten 15 Minuten tauschen die Teams einfach die Plätze. Ist einfacher, als die Notebooks umzustöpseln. Und schlüpfen jetzt in die Rolle des Admins, der eben das System überprüft. Wenn Sie dabei schon Backdoors des anderen Systems finden und entfernen, gibt das Punkte. Und nach dieser Suchphase wird dann nochmal sich umgesetzt, also das sind dann die letzten 15 Minuten. Und da können dann die Teams, die ja jetzt wieder an ihrem eigenen präparierten Notebook sitzen, die Backdoors, die nicht entdeckt wurden, noch in Funktion zeigen. Und wenn die auch tatsächlich funktionieren, dann kriegen die auch nochmal entsprechend Punkte. Unterschiedlich so ihrer Wertigkeit. Also wenn das ein lokaler Nutzerzugang nur ist, dann gibt es dafür, weiß ich nicht, 1 Punkt oder 2 Punkte. Ist es ein lokaler Root, dann gibt es 3. Und das passiert das Ganze aus der Ferne, werden die Punkte verdoppelt. Also es ist über Netz ausnutzbar. Wirklich vernetzt sind die Dinger zwar nicht, also der Netzzugang wird dann eben durch Zugriff auf Localhost simuliert. Aber in den meisten Fällen reicht das schon. Ja, was macht am besten, was macht man vor dem Einbau am besten gleich erstmal so als Sicherheitsvorkehrung, damit man es am Ende in der Zeit nur nicht vergisst? Man versucht vorher schon die Spuren, die man jetzt gleich hinterlassen wird, zu verwischen. Also zum Beispiel die Bash History von Root oder bei Ubuntu die von des Users, der sich per sudo zu Root machen kann, sollte man am besten auf dev0 symlinken. Das ist zwar ein bisschen auffällig, dass die Bash History da jetzt so ein Symlink ist, aber dafür steht eben auch nichts mehr drin. Dann genauso wichtig, wenn man mit Vim am Werk ist, Dateien editiert, dann hinterlässt der eigentlich ganz gute Spuren auch in der .vim-info. Da steht dann auch drin, in welcher Zeilennummer man genutzt wird, aber der Kernel kann es noch, parallel zu UDEV. Unser Ersatz für Hotplug, den nennen wir mal, damit es nicht so auffällt, libhot.so, also angeblich ein Shared Object in a Library in lib, ist aber eigentlich ein Shell-Skript. Was abfragt, wenn es aufgerufen wird, ist die Umgebungsvariable miner auf 42 gesetzt. Die wird durch das Hotplug-Event, was dieses TTY42 alloziert, auf den Miner-Wert gesetzt. Und nur dann soll halt die ETC-Shadow da behaken. Wenn er das immer machen würde, würde es halt bei jedem Hotplug-Event passieren und die Sache wäre zu auffällig. Also es soll ja schon ein Trigger sein, der nicht so offensichtlich ist. Dann muss noch das TTY42 für die Welt schreibbar gemacht werden und dieser Hotplug-Helper muss natürlich auch eingetragen werden. Das passiert hier in diese PROC-Datei vom Kernel, Proxys Kernel Hotplug. Üblicherweise steht da jetzt nichts mehr drin, weil Hotplug-Helper gar nicht mehr genutzt wird. Aber wenn man dort wieder was reinschreibt, dann wird eben bei jedem Hotplug-Event dieser Pfad hier als Executable aufgerufen. Und es ist ja eins, es ist ein Shell-Skript. So, zum Triggern als User reicht dann, irgendeine Zeichenkette nach devTTY42 zu schreiben. Und danach kann man mit VI die ETC-Shadow bearbeiten und sich zum Beispiel ein bekanntes Passwort-Hash für den Root-User setzen. Danach ein SU noch und dann weiß man ja das Passwort von Root und ist dann Root. Fragen dazu? Okay, eine andere lokale Root-Geschichte. Es gibt ja außer dem ifconfig-Kommando noch das IP-Kommando, mit dem man auch ja, Netzwerkinterfaces konfigurieren kann, Routen setzen kann und so weiter. Man kann darüber aber auch die IPsec-Policies des Kernels konfigurieren. Darf man aber nur als Root. Was das Schöne ist aber, auch wenn man es als normaler User aufruft, um zumindest sich die Policies anzugucken, dann wird schon mal ein Modul geladen, nämlich das Kernel-Modul XFM-User, wenn es denn noch nicht geladen war. Und dass der Kernel in dieser Situation ein Modul lädt, das machen wir uns jetzt wieder zunutze. Wir tauschen ModProbe aus. Also der Pfad von ModProbe ist auch wieder ein im Kernel konfigurierbares, eine im Kernel konfigurierbare Sache. Und ich kann ja jetzt immerhin schon mal dafür sorgen, dass der Kernel ModProbe aufruft als normaler User. Also muss ich jetzt nur noch ModProbe austauschen. In meinem Fake ModProbe gucken, ob das durch diesen Pfad aufgerufen wurde, also ob es um die XFM-Policies geht. Wenn nicht, dann überlagert sich mein Fake-ModProbe mit dem echten ModProbe und alles funktioniert wie gehabt. Nur in dem Fall, dass er dieses XFM-User laden will, mache ich halt was anderes. Das ist hier das Fake-ModProbe. Der guckt einfach, ob in seiner Kommandozeile irgendwo die Zeichenkette netpf16proto6, das ist also die Packet-Family für XFM, für dieses Transform-Framework, was unter anderem für IPsec genutzt wird. Sobald das vorkommt, setzt er mir halt das Tool, was ich setuidroot setzen will, das habe ich gar nicht gesagt. Ne? Ich will das chroot-Binary auf setuidroot setzen durch die ganze Aktion. Und ja, in allen anderen Fällen, wenn also dieses netpf16 und so weiter nicht in der Kommandozeile auftaucht, überlagert sich dieses Skript einfach mit dem echten ModProbe. Das Skript habe ich mal unter dem Namen varlog-apt.pkg ins Dateisystem gelegt. Zumindest auf Debian-artigen Systemen existiert dieser Pfad und .pkg könnte ja auch irgendwie eine sinnvolle Datei sein in diesem Verzeichnis. So für Logging-Zwecke oder irgendwas. Diesen Pfad trage ich dann auch als ModProbe-Binary in den Kernel ein. Und später, wenn man nicht mehr root ist und als lokaler Nutzer root werden will, sagt man einfach IPXFM-Policy. Das gibt zwar eine Fehlermeldung, aber der Kernel hat versucht, das Modul zu laden. Hat er nicht wirklich gemacht. Stattdessen wurde change root auf setuaeroot gesetzt. Und das kann ich jetzt ausnutzen, indem ich einfach nochmal in den ohnehin schon als Root-File-System intakten Pfad slash wechsle, dort die bin-bash ausführe und noch die Option -p mitgebe. Warum jetzt diese -p-Option? Das change-root-binary läuft ja nur mit effective UID-root durch das setuid-root. Also setuid, soll ich kurz erklären, was das ist? Ja, ich mach's mal. Also bei den Berechtigungen, bei den Dateiberechtigungen im Dateisystem gibt es außer den üblichen Berechtigungen, die der Nutzer, die Gruppe und alle anderen dürfen, noch ein weiteres, noch weitere Berechtigungen. Und dazu gehört unter anderem dieses setuid-Bit. Wenn man das für ausführbare Dateien setzt, dann wird, sobald irgendjemand diese Datei startet, die Datei unter der Benutzerkennung ausgeführt, der sie gehört. Gehört die Datei also root, wird sie, auch wenn sie von einem normalen User ausgeführt wird, mit root-Rechten gestartet. Dieser Mechanismus wird für einige Programme regulär gebraucht, beispielsweise Ping. Ping braucht ein RAW-Socket, um Ping-Pakete raussenden zu können. Das geht nicht mit normalen User-Rechten, deswegen erhöht sich Ping die Rechte, bis diesen Socket geöffnet hat, gibt die danach wieder ab und arbeitet dann eben wieder mit unprivilegierten Rechten darüber. Anderes Beispiel wäre Passwd, mit dem Nutzer sein Passwort ändern kann. Dazu muss ja am Ende auch die etc-shadow, die er eigentlich nicht direkt schreiben darf, geändert werden. Und damit er das kann, geschieht das mittelbar über das Kommando passwd, was mit erhöhten Rechten läuft, aber eben auch nur eine Passworteingabe des Users liest und danach dann kontrolliert die etc-shadow ändert. Ja, also das setuid, was ich hier dem change root verpasse, sorgt eben einfach nur dafür, dass die aufgerufene Bash jetzt mit temporär erhöhten Rechten läuft. Also es gibt die effective UID, die wird durch dieses setuid gesetzt, und es gibt aber auch immer noch die ursprüngliche real user ID, die ist immer noch gesetzt auf den User, der dieses Konstrukt hier aufgerufen hat. Und die Bash hat gegen diese setuid-Aufrufe einen Sicherheitsmechanismus. Das heißt, die stellt fest beim Aufruf, ist die effective UID ungleich der real UID? Und wenn ja, setzt er die wieder zurück auf die real UID. Also er gibt die Root-Rechte im Prinzip sofort wieder ab. Und wenn diese P-Option, ich glaube permissive oder so ähnlich soll das heißen, gesetzt ist, dann unterlässt die Bash das halt. So, das ist jetzt ein Angriff aus der Ferne, beziehungsweise kein Angriff, sondern eine Backdoor, die den Fernzugriff ermöglichen soll. Wir wollen also, wenn wir einfach nur mit einem SSH-Client auf den SSH-Server connecten, dass danach, nach diesem Connect, eine Root-Shell an einem hohen Port gebunden ist. Durch irgendwelche schwarze Magie. So. Das ist jetzt eine Sache, die ich ausnutze. Die funktioniert so wahrscheinlich nur auf Debian-artigen Systemen. Oder gibt es diese Blacklist auch auf anderen Systemen? Weiß das jemand? Es geht da um diese unsicheren SSH-Keys, die mal durch eine OpenSSL-Lücke entstanden sind. Seitdem muss die SSH immer so eine Blacklist-Datei für bestimmte schwache Keys mit sich rumschleppen und die dann eben abweisen, wenn sie feststellt, dass der Client mit so einem Key ankommt. Ja, diese Listendatei muss natürlich irgendwo im Dateisystem liegen, damit die SSH dort reingucken kann, beziehungsweise der SSH-Server. Und es stört ihn aber auch nicht sonderlich, wenn der Zugriff auf diese Listendatei nicht funktioniert, wenn die fehlen. Ja, dann konnte er halt die Blacklist nicht überprüfen, aber der weitere Login-Prozess geht halt trotzdem weiter. Eine von diesen Blacklist-Dateien, das sind mehrere, tausche ich gegen eine Gerätedatei aus. Und das mache ich zu dem Zweck, dass der Kernel dann wieder das dieser Gerätedatei zugeordnete Modul laden will. Und In der Modprobe-Konfiguration ändere ich dann das zu diesem Device zugeordnete Modul nicht wirklich geladen wird, sondern stattdessen Kommando ausgeführt wird. Das gibt die Modprobe-Konfiguration her. Also, wir gehen in den Pfad, wo diese Blacklist-Dateien liegen. User-Share-SSH ist das. Wir nennen die Blacklist für die 1024-bittigen DSA-Keys um. Wir wollen ja nichts dauerhaft kaputt machen. Also das ist auch eine der Contest-Regeln, dass man das System nicht nachhaltig beschädigen darf. Es muss also auch mit Bordmitteln wieder restauriert werden können. Jetzt lege ich unter dem eigentlichen Namen eine Gerätedatei an, Character Device Major 242 Minor 0. Und normalerweise ist dieser Geräte-Major-Minor-Kombination kein Modul, kein Device zugeordnet. Ich schaffe jetzt einfach diese Zuordnung, indem ich in der Modprobe d-aliases-conf, das ist also Teil der Modprobe-Konfiguration, sage, wenn dieses Gerät vom Kernel angefordert wird, dann lädst du das Modul nix. Das nix gibt es zwar nicht, ist aber auch egal, weil als weitere Direktive für Modprobe sage ich, bevor du nix installieren wirst, führe bitte dieses Kommando aus. Und das ist dann der Netcat-Helper, der wieder eine Shell an den Port bindet. Das heißt also, die ganze Kette geht jetzt so. Der SSH-Zugriff findet statt von außen. Der SSH-Server muss prüfen, ist der angebotene Key in der Blacklist. Er öffnet alle Blacklist-Dateien, darunter auch dieses Device. Dadurch versucht der Kernel, das Modul zu laden. Was er nicht wirklich macht, sondern am Ende dieses Programm zu starten, den Python-Helper NCSH. Man könnte da auch Netcat hinschreiben mit entsprechenden Optionen. Ja, also so wird es dann aus der Ferne getriggert. Eben SSH mit irgendeinem Usernamen, das ist völlig egal. Man kann das dann auch abbrechen, man will sich ja gar nicht per SSH wirklich einloggen. Es reicht schon der Login-Versuch, um die Sache zu triggern, und danach kann man dann eben durchprobieren, irgendwo zwischen Port 2400 und 2409 muss jetzt die Root Shell hängen. Ihr seid alle so still, gibt es echt keine Fragen?
Gerätedateien, kannst du uns nochmal erklären, was das ist?
Das sind die Dateien. Gerätedateien sind die speziellen Dateien, die üblicherweise in diesem /dev-Verzeichnis unter Linux sind. Das sind also die Dateien, über die bestimmte Gerätetreiber vom Kernel von User-Space-Programmen angesprochen werden. Wenn also beispielsweise eine Webcam-Anwendung die Webcam öffnen will, dann öffnet sie dev-video 0. Und das ist halt keine normale Datei, sondern das ist so ein Character-Device, Major 81 Minor 0 oder so. Und dadurch weiß der Kernel, unter dieser Geräteadresse, also 81.0 Character-Device, sind diese Video-for-Linux-Treiber registriert, und dadurch weiß er eben, ja, jetzt muss ich mal hier die Webcam anfassen.
Und die Blacklist habe ich jetzt deswegen dagegen getauscht? Ich nehme
die Blacklist. Ich könnte auch irgendeine andere Datei nehmen, die der SSH-Server bei einem Connect von außen lokal anfassen will. Es muss nur der Lesezugriff darauf stattfinden. Und dadurch, dass für dieses Character-Device 242.0 der Kernel noch nichts geladen hat, in seiner Modprobe-Konfiguration aber sieht, dafür müsste ich jetzt das laden, tut er das.
Warum ist diese Blacklist, also diese Listung, nur für die Debian-Familie relevant?
Ja. Dürfte sie eigentlich nicht sein, weil die unsicheren Keys könnten ja auch gegenüber einer anderen Distribution auftreten. Naja. Aber tatsächlich habe ich das bei Fedora zum Beispiel noch nicht gesehen. Also die haben sich vielleicht gedacht, na, someone else's problem, und nicht wirklich weitergedacht. Ich weiß es nicht. Okay, ein anderer aus der Ferne triggerbarer Mechanismus ist, IP-Tables auszunutzen. IP-Tables kann zwar selber keinen Code ausführen, wenn eine IP-Tables-Regel auf ein Paket matcht, wäre auch schlimm, weil dann wäre der Denial of Service nicht weit. Es gibt aber so ein paar komische IP-Tables-Targets, die man nutzen kann, um jetzt dem User-Space wieder irgendwas mitzuteilen. Vorrangig wäre da das Log-Target, aber dazu müsste man dann halt wieder mit einem Prozess in die Log-Files gucken. Steht da ein bestimmter Log-Eintrag drin. Außerdem kann ja jeder andere, der in diese Log-Dateien reinguckt, auch sehen, dass da irgendwelche Logging-Meldungen jetzt auftauchen. Ist also ein bisschen zu auffällig. Und ein relativ neues Target, also Target steht praktisch für Aktion, die zu machen ist bei einem bestimmten, bei einer bestimmten IP-Tables-Regel, die auf ein Paket matcht. Eines der neueren Targets ist da dieses Idle-Timer-Target. Das setzt im Prinzip einen über das SysFS auch im User-Space einsehbaren Timer auf einen Wert, der dann runterzählt, wenn ein bestimmtes Paket diese Regel gematcht hat. Und der erreicht praktisch dann wieder den Wert 0, wenn der Timer abgelaufen ist, wenn der Timeout abgelaufen ist. Und wie hoch dieser Timeout ist in Sekunden, das setzt man halt, wenn man diese Regel einträgt. Und die Idee ist jetzt, dass ich an diesem Timerwert in SysFS einfach ablesen kann, ist ein bestimmtes Paket eingetroffen, indem ich einfach zyklisch diesen Timerwert immer auslese. Und wenn er nicht 0 ist, dann ist da wohl was von außen angekommen, so ein Anklopfpaket, und dann starte ich meine Root Shell. Und das Skript selber, das muss ja nun dauerhaft laufen, das ist ein Prozess, der in der Prozessliste auftauchen würde. Den müsste man natürlich auch noch irgendwie tarnen, verstecken, wie auch immer, sodass er als Shell-Skript, was definitiv in das System so jetzt nicht reingehört, auch nicht gesehen wird.
Ist das richtig?
Das ist im Prinzip ein sehr krudes Portknocking, ja genau. So, das ist erstmal das Shell-Skript. Also ich habe hier wirklich nur Bash-Scripting verwendet. Ist also eine einfache While-Endlosschleife, die diesen SysFS-Wert, sysClassXtIdleTimer, Timers, fwstat, also das ist der Name, den man selber für den Timer in der IP-Tables-Regel festlegt. FWSTAT klang jetzt nicht so völlig abwegig, könnte also richtig sein, falls sich jemand das mal anguckt. Ist dieser Wert ungleich 0, wird halt Busybox NC gestartet, gibt es eine Root Shell auf Port 7878. Die IP-Tables-Regel, die kommt gleich noch. Und damit er jetzt nicht wie ein Blöder ohne Verzögerung immer wieder diesen Wert liest, dann würde der Prozess nämlich nahezu 100% CPU-Last verbrauchen und auch wieder auffallen. Damit er das nicht tut, muss ich natürlich noch irgendeine Verzögerung einbauen. Dachte ich erst nämlich Sleep. Ja, Sleep ist aber blöd, weil das ist ein eigener Prozess. Und wenn an meinem getarnten Prozess jetzt immer noch so ein Kind-Prozess dranhängt, der Sleep heißt, dann fällt das auch wieder auf. Also muss ich irgendwas Bash-internes nehmen, was keinen Subprozess aufruft, was auch eine Verzögerung realisiert. Und das ist einfach, ich lese von einem TTY-Device, aus dem nie was rauskommt, 22, und baue ein Timeout von 2 Sekunden ein. Das heißt also, dieses ist im Prinzip die Emulation für Sleep 2, aber in der Bash. So, jetzt muss ich das Ding natürlich noch irgendwie starten und verstecken. Achso, hier noch die IP-Tables-Regel. Das trage ich in die Raw-Table ein, weil da guckt eigentlich auch kein Schwein rein. Normalerweise gucken sich die Leute immer nur die Filter und die NAT-Table an.
Das deine Load-Nachrichten genauso wie Sleep?
Das Read nur. Das Read blockiert ja. Aus TTY 2, also der öffnet TTY 22 und versucht daraus zu lesen. Das Read blockiert, das erzeugt keine Last, das ist einfach eben blockierendes Read. Und das schießt er sich mit einem SIG-Alarm dann aber ab. Okay. Also das ist im Prinzip dann Sleep. Also die Regel wird in die Raw-Table, in die Pre-Routing-Chain eingetragen, matched auf UDP-Pakete mit Destination-Port 7878. Das heißt, ich wende mich bei UDP an den gleichen Port, den ich hinterher bei TCP dann für die Shell verwende. Könnte ich natürlich auch jeden anderen nehmen. Und wenn eben so ein Paket mit dieser Charakteristik eintrifft, dann wird dieser Idle-Timer aufgesetzt mit Timeout 10 Sekunden und dem Label fwstat. Das haben wir vorhin gesehen, das ist das, was dann im SysFS eingetragen wird vom Kernel. So, jetzt haben wir also die Bash als den Interpreter für dieses IT-Idle-Timer-Skript. Und das IT-Skript selber, und jetzt soll das ja irgendwie aussehen wie was anderes. Und zum Tarnen kann man dort ganz gut Bindmounts verwenden. Bindmounts muss ich wahrscheinlich auch erklären. Also ein normaler Mount unter Linux bindet ja irgendein Block-Device ein. Jetzt eine Partition oder einen angesteckten USB-Stick, die Partition davon, von der Platte, irgendwas, wird halt immer gemountet irgendwohin auf irgendeinen Mount-Point. Und ein Bind-Mount ist im Prinzip nur ein logischer Mount, der nochmal ein Verzeichnis irgendwo anders, also den Inhalt eines Verzeichnisses unterhalb eines anderen Verzeichnisses nochmal auftauchen lässt. Und das Ganze geht auch mit Dateien. Das heißt, ich kann, es ist wirklich krank, ich kann mit --bind auch den Bash-Interpreter über User S-Bin Bluetooth demounten. Dann ist also für die Dauer dieses Mounts dieser Pfad User S-Bin Bluetooth D eigentlich eine Bash. Das gleiche mache ich mit dem Shell-Skript und bind-mounte das über eine der Config-Dateien von Bluetooth Daemon. Und man ahnt es schon, ich starte das Ding jetzt unter dem Namen User S-Bin Bluetooth D mit dem einzigen Argument etc Bluetooth D main.conf, was natürlich jetzt eine Bash ist, die ein Bash-Skript ausführt, sieht man sofort. Und jetzt sind aber die Mounts ja immer noch da, die sieht man in proc mounts. Und ich kann sie auch nicht lösen. Doch, kann ich. Es gibt nämlich Lazy U-Mount. Das ist noch so eine Schweinerei von Mount. Man kann einen Mount lösen, sodass für alle Prozesse, außer dem, der tatsächlich noch was von diesem Mount will, dieser Mount bereits verschwindet. Das ist so ähnlich wie eine Datei, die man bereits gelöscht hat und die durch einen File-Descriptor von einem Prozess noch geöffnet gehalten wird. Das heißt, nach diesen U-Mount-Aktionen, ja, das Skript kann ich dann natürlich auch löschen hier, weil das hat sich der Bash-Interpreter mittlerweile sowieso reingesaugt. Nach diesen Aktionen hier habe ich also eine weitere Instanz von Bluetooth-Daemon laufen, angeblich. Und wenn man sich User-S-Bin-Bluetooth-D ansieht oder auch diese Konfigurationsdatei, wird man auch das sehen, was man erwartet, nämlich den Bluetooth-Daemon und die Config-Datei. In der Prozessliste taucht das Ding unter diesem Namen auf, es ist aber ein Bash-Interpreter mit samt Shell-Skript. So, und das Ganze dann zu triggern, ist auch wieder relativ simpel. Man nimmt von irgendwo anders einen Rechner, wo man Netcat hat, Netcat im UDP-Modus, schickt halt an UDP-Port 7878 irgendwas hin und kann dann auf TCP-Port 7878 sich verbinden, wo dann die Shell läuft. Ja?
Wie detektiert man sowas?
Schwierig, komme ich noch zu. Ja, das ist wirklich scheiße zu finden, das stimmt, ja. Okay. Noch ein letzter Remote und dann können wir vielleicht auch Live-Demo einschieben, vielleicht mit diesem Idle-Timer. Da können wir das mit dem Detektieren nämlich auch zeigen. Wie liege ich denn in der Zeit? Gerade keine Uhr. Okay, gut. Also, ein Remote-Root noch. Der rsyslog.d ist mittlerweile so der Standard-Syslog-Daemon bei fast allen aktuellen Linux-Distributionen. Hat den normalen Syslog eigentlich abgelöst. Unter anderem, weil der alte Syslog keine IPv6 konnte und alt war und überhaupt. Ja. Und der rsyslog.d bringt ein nettes Feature mit. Ich weiß nicht, ob die Leute, die das da eingebaut haben, sich so der Konsequenzen bewusst waren. Man kann damit nämlich im Prinzip pro eintreffender Log-Nachricht, wenn man es entsprechend konfiguriert hat, einen Prozess aufrufen. Wir müssen da erstmal dafür sorgen, dass der überhaupt Nachrichten von außen entgegennimmt, also Remote Syslog empfängt. Das geht per Änderung in der Config-Datei. Außerdem ändern wir in der Config-Datei noch Folgendes. Wir fügen ein Log-Template ein. Damit kann man im Prinzip selber bestimmen, wie die Log-Ausgaben formatiert werden. Und man kann über so ein Template eben auch sagen, die Log-Ausgabe geht nicht in irgendein Log-File, sondern die wird gepiped an einen externen Log-Helper. Deswegen also tatsächlich dieses Ausführen eines externen Helpers pro Log-Nachricht. Damit das jetzt nicht bei jedem Syslog, der da remote reinpurzelt, passiert, lasse ich ihn da nur auf Facility 0 und Log-Level Alert matchen. Das ist eine relativ ungewöhnliche Kombination. Und am Ende muss man dann eben nur so ein entsprechend geformtes Syslog-Paket von außen schicken und hat danach dann wieder mal über NCSH eine Root-Shell irgendwo kleben. Die Änderung in der rsyslog.conf sieht so aus. Wir müssen ihm erstmal sagen, dass er dieses Modul für eingehende UDP-Pakete laden soll und das auf dem Standard Syslog-Port 514 dann laufen lassen soll. Das ist die Definition dieses Templates. Das wird gleich weiter unten noch benutzt. Hier nämlich für Pakete, die aus der Domäne Facility Local 0 mit dem Log-Level-Alert kommen, wird dann, das ist dieser Haken hier, externer Helper-User bin Airlog ausgeführt und die Log-Nachricht wird gemäß diesem Template-Standard an den geschickt. Der kriegt immer nur Dev zu sehen. Die eigentliche Log-Nachricht sieht er gar nicht. Interessiert mich aber auch nicht, ich will ihn ja nur aufrufen. Airlog ist natürlich wieder was Eigenes. Das ist dieses Skript und das ruft dann eben einfach im Hintergrund NCSH auf. Der Grund, warum ich hier zweimal im Hintergrund aufrufen verwende, ist, damit der NCSH-Prozess kein direkter Kind-Prozess von diesem Airlog ist. Weil dann würde der Airlog möglicherweise auch noch existieren, wenn der sein Child-Handling nicht so richtig macht und dann wäre wieder auffällig. Das heißt, die NCSH geht sofort, wenn sie gestartet wird, an init über. Init-Prozess ist dann der Parent davon. Ja, jetzt muss man nur noch von außen, wenn das so eingebaut ist, ein entsprechendes Log-Paket schicken. In diesen spitzen Klammern ist praktisch Facility und Log-Level kodiert. Das ist einfach eine Bitmaske. Das ist also jetzt Bit 8 und Bit 1, 128 plus 1. Und irgendeine Zeichenkette noch, das ist völlig wurscht. Und das Ganze per UDP-Port 514 eben an die Kiste schicken. Und danach hat der Syslog dann für einen die Root-Shell geöffnet mit dem Umweg über den Helper.
Meine Frage war es, einfach das Disown, das ist ja in selben Paket, also wo wir diese beiden Subshells aufmachen. Ich weiß nicht, ob man das dann auch als Kindprozess sieht. Wenn du in der Shell den Kindprozess im Hintergrund startest und dann Disown sagst, dann müssen wir ja auch von der Shell kommen.
Das geht nur bei einer interaktiven Shell. Die haben wir in dem Moment ja nicht.
Ach, das geht dann sonst nicht.
Disown ist, glaube ich, nur für interaktiv laufende Shells verfügbar.
Okay.
Also müsste man ausprobieren, vielleicht geht's doch.
Zur Syslog, die du da geändert hast. Ich sehe dann ja in der Conf-Datei, dass du die geändert hast.
Genau.
Und kann ich das nicht so machen, wie du das davor beschrieben hast, dass ich die Conf ändere, die dann mounte und dann wieder mit -L anmounte und den Prozess damit starte?
Das ginge. Also wenn der stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee noch.
Das ist nicht, den Prozess mit der geänderten Conf zu starten und dann die Konfiguration wieder zu ändern.
Das kann man auch machen. Ja, richtig. Also ich dachte eher, deine Frage zielt auf die Timestamp ab.
Nee, das ist...
Ja, aber stimmt, das ist natürlich, ja, den Bindmount-Trick könnte man auch dafür verwenden, das ist richtig. Es sei denn, der Daemon ist so schlau, Änderungen seiner Config-Datei im laufenden Betrieb mitzubekommen. Also zum Beispiel bei UDEF würde das nicht klappen, weil der seine Rules-Dateien im laufenden Betrieb auch neu einliest. Mhm. Aber stimmt, das ist eine gute Idee. Ja, und generell... Generell zu Timestamps. Wir hatten früher oft mit Touch gearbeitet, unser Team, um Timestamps zurückzusetzen. Also die Modification Time wieder auf irgendeine, also man kann ja mit Touch auch eine Referenzdatei angeben, von der die Modification Time übertragen wird. Das nützt aber alles nichts, wenn man mit Find nach der Change Time sucht. Und die lässt sich halt mit Touch nicht zurücksetzen. Die Change Time ist noch ein weiteres Timestamp-Feld, was nur filesystemintern gehandelt wird. Da kommt man vielleicht über DebugFS ran oder sowas, aber das möchte man meinem gemounteten Filesystem eigentlich auch nicht machen. Also das Zurücksetzen von Timestamps ist leider eine verbrannte Methode, die geht so nicht mehr. Man kann natürlich die umgekehrte Variante machen und einfach großflächig in einem Verzeichnis, in dem man eine Datei geändert hat, in der aber 100 Dateien stehen, einfach mal Touch Stern sagen. Dann sind es halt alle auf dem aktuellen Datum und man muss wieder suchen, welche es denn nun ist. Das ist direkt ein Attribut im Filesystem. Das siehst du im File nicht. Das ist gehört nicht zum Dateiinhalt. Okay, so jetzt. Ich kann jetzt noch weitermachen mit Zugängen oder ich kann interaktiv was zeigen. Wahrscheinlich passt nicht mehr beides in die Zeit. Wie ist denn die Meinung?
Interaktiv, wäre
gut. Ja, interaktiv. Gut, dann interaktiv. Dann. Haben wir was vorbereitet? Also, ich starte jetzt hier mal im KVM ein Debian 7.0 mit Standard-Desktop-Installation. Also, nehmen wir das groß. Mist. Geht ja gar nicht. Ja, ich mache eh gleich, wenn da das X hochgekommen ist, ein Terminal auf, dann haben wir wieder die volle Sicht. Die Textkonsole ist jetzt nicht so wichtig. Classic. Ist er nicht versucht, hier irgendwelchen 3D-Kram zu machen? Das kann der KVM nicht. Ich nehme am besten mal den Idle-Timer. Der ist kurz. Lässt sich die Schrift lesen? Oder ich mach's mal mit dem X-Terminal. Black. Da habe ich mehr Kontrolle drüber. So. Na? Den da. So, um sich jetzt irgendwelche Typos zu sparen, kopiere ich mal vom Host einfach das Backdoor-Skript. So, genau. Das Shell-Skript. Und, achso, ich brauche dann sowieso erstmal Root-Rechte. Also wie gesagt, es geht nicht darum, initial Root-Rechte zu erlangen, die sind da. So. Jetzt trage ich hier erstmal die IP-Tables-Regel ein. Die hat nämlich bei diesem Idle-Timer die unangenehme Eigenschaft, dass der, wenn er eingetragen wird, auch erstmal runterzählt. Das heißt, wenn ich mit dem Überprüfungsskript zu früh bin, dann zeigt er mir ein eingetroffenes Paket an, obwohl es keines gab. So, jetzt haben wir also hier bereits schon unser Hit. Ne, genau. So, und jetzt kommt die Bindmount-Magie. Bin-Bash über User S-Bin Bluetooth demounten. Das sieht dann bei Mount-Ausgabe halt wirklich so aus. Da ist nochmal von dem Block-Device, er zeigt nicht an, welche Datei die Quelle ist des Bindmounts. Er sagt nur, von diesem Block-Device hier, vom Root-File-System, ist irgendetwas über User-S-Bin Bluetooth-D gemountet. Okay, da sieht man es besser als hier. Hier steht es über. Zweiter Bindmount, it über etc Bluetooth-D mainconf. So. Jetzt sollte der komische Idle-Timer auch 0 erreicht haben. Genau. Das heißt, wir können die Sache jetzt starten. User S-Pin Bluetooth D mit etc Bluetooth D Main. Einmal im Hintergrund, die Subshell nochmal im Hintergrund. So, das Ding läuft jetzt. Hier sehen wir es. Wie man sieht, ein Bluetooth-Daemon, keine Shell. Und die beiden Lazy U-Mounts noch hinterher. etc Bluetooth D mainconf und noch das Bluetooth D Binary selber. Und das Skript noch entfernen. So, und jetzt haben wir im Prinzip das Ding hier laufen. Man hätte auch den echten Bluetooth D vorher killen können, dann gibt es keine zwei Instanzen. So, und jetzt gucken wir mal von hier. Ich glaube, mein Gastsystem hatte ich eine feste, genau, das ist die Adresse davon. Jetzt komme ich hier einfach mal mit so einem UDP-Paket an, hier irgendwas, bla bla bla, gepiped an netcat-u, port Port 7878. Und jetzt probiere ich es mal aus. TCP Port 78, da das nicht zurückkehrt, werde ich wohl eine Shell haben. Ja, ich bin auch root. Ich kann ja mal zur Demonstration, dass ich auch wirklich jetzt auf dem inneren System, da auf der virtuellen Maschine eingeloggt bin, kann ich ja zum Beispiel mal mit CHVT auf die Textkonsole schalten. Geht. Na, man sieht zwar nichts, doch, dauert ewig. Und wieder zurück auf Konsole 7. Oder ich kann mir mal die, weiß ich nicht, TC Shadow angucken. Das geht ja auch nur mit Root-Rechten. Genau. Also das geht. So, und wenn ich mit Exit wieder rausgehe, dann ist natürlich diese Instanz von der Shell wieder beendet. Also jetzt kann ich sie nicht wieder konnektieren, aber ich kann ja einfach den Trigger nochmal ausführen. Und dann habe ich sie wieder. Ja, das kurz als interaktive Demo. Ja, das ist hier noch wieder was Lokales. Das ist eigentlich kackfrech und wird wahrscheinlich auch schnell gefunden, aber es ist einfach zu witzig, um es nicht zu machen. Man soll mit einem ordinären Mount-Kommando als normaler User das Root-Passwort ändern können. Wie soll das gehen? Wir machen noch als Root eine Kopie von der etc Shadow und in dieser Kopie setzen wir das Passwort-Hash von Root auf einen uns bekannten Hashwert um, nämlich auf den, der durch das Passwort XXX erzeugt wird. Und dann ist noch eine Zeile in der FS-Tab zu ändern. Ja, also Kopie von etc Shadow, die Kopie nennen wir mal userlibs. Danach machen wir wahrscheinlich noch einen Touch-Stern in userlib. Und dort wird dann eben dieser Passwort-Hash. Ich habe da extra mal eine kurze Hashing-Methode ausgewählt, weil dann der Hash auch kurz ist, also das ist hier nur DES oder was. Den trägt man also so ein dort und dann fügt man folgende Zeile in die etc-fs-Tab, nämlich userlibs darf über etc-shadow-bind gemountet werden und zwar von allen Usern. Das heißt, man gibt einfach als normal angemeldeter User mount etc-shadow ein und kann danach mit bekanntem Passwort XXX sich zu root machen. So, dann noch wieder etwas komplizierteres, auch nur local root. Ich will dafür sorgen, dass wenn man sich auf den Konsolen 4 bis 6 fehlerhaft anmeldet, dass danach dann auf Konsole 10 auf einmal eine Root Shell aufpoppt. Das geht folgendermaßen. Es gibt ja seit einiger Zeit diese Control Groups im Kernel. Mit denen kann man praktisch für einzelne Prozesse oder Gruppen von Prozessen Ressourcen beschränken. Zum Beispiel Speicher oder CPU-Zeit oder sonst was. Und man kann diese Gruppenzugehörigkeit auch für bereits laufende Prozesse ändern, indem man einfach ihre PID in so eine Gruppe praktisch mit einfügt. Und das will ich hier machen. Ich mache eine neue Gruppe, eine neue Control Group, eine neue C-Group auf. Ich stecke jetzt nur die PIDs dieser drei Getty-Prozesse, die das Login abhandeln, in diese Control Group. Setze für diese Group das Notify on Release Flag. Das geht alles über SysFS. Kann man alles wunderbar mit diesem C-Group FS in SysFS machen. Und als Release Agent trage ich dann etwas ein, was dann in dem Fall, dass diese Gruppe leer wird, also wenn alle diese drei Gettys sich beendet haben und neu starten, dann vom Kernel mit Root-Rechten aufgerufen wird. Also wieder mal ein Helper, der vom Kernel mit Root-Rechten aufgerufen wird. Gibt es ja so einige von. Und der startet mir dann halt einfach die Shell. Also der macht wirklich nicht viel. So, und die eigentliche Arbeit besteht darin, diese Control Group anzulegen und entsprechend vorzubereiten. Das sieht dann so aus. Ich mounte unterhalb von SysFS, wohin man das mountet, ist eigentlich auch egal, so eine Control Group bezüglich der Ressource CPU-Zeit, das ist hier diese Mount-Option, gehe dorthin, also nach SysFS C-Group, lege dort ein Verzeichnis P an. Das bedeutet für den Kernel jetzt, ich habe damit praktisch eine neue Control Group namens P angelegt und schreibe jetzt einfach mit Echo die PIDs, die muss ich halt mit PS ermitteln von diesen drei Getty-Prozessen in dieses Tasks-File von der Gruppe rein. Dann sage ich noch, ich will benachrichtigt, also der Kernel soll diesen Notify on Release machen, wenn die Gruppe leer wird, wenn der letzte Prozess rausgeht. Und als Release Agent, das ist was Globales, der ist nicht gruppenspezifisch, trage ich eben dieses userlib RA ein. Das ist also mein eigener Release Agent, das ist dieses Shell-Skript von der Seite davor. So, dann kann ich das sogar anmounten und der Kernel behält diese Einstellung. Ist halt nur ein Konfigurationsmechanismus, ne? Es muss nicht gemountet bleiben. So, und dann reicht es eben, ja gut, das Triggern ist hier jetzt, kann man hier jetzt schlecht auf den Folien zeigen, sich auf den drei Konsolen einfach so falsch einzuloggen, dass das Login dann austimt und Getty respawned wird vom Init. Dann sind diese drei Pits alle verschwunden aus der Gruppe und dann ist auch der Release Agent aufgerufen worden. Und dann hat man die Shell auf Konsole 10 sitzen. So, und zum Abschluss noch eine kleine Variante davon. Wir wollen eine untote Shell haben. Eine Shell, die auf Konsole 16 sitzt und immer wenn man sie beendet, kommt sie wieder. Und es soll aber nicht klar sein, wer oder was die neu startet. Die hängt dann, wenn sie neu gestartet wurde, direkt an einem Kernel-Thread. Das ist auch wieder dieser Notify- und Release-Mechanismus, nur in etwas einfacherer Variante. Das heißt, der Shell-Restarter ist dieses hier, userlib libbb.a, irgendwie muss er ja heißen, der mountet sich das C-Group-Zeug nach MNT, eröffnet eine neue Prozessgruppe, wenn sie nicht schon da ist, und trägt jetzt seine eigene PID, $$ steht immer für die PID des laufenden Shell-Skripts, in diese Gruppe ein, sagt Notify and Release und trägt sich selber dann seinen eigenen, den Pfad zu sich selbst als Release Agent ein. Das heißt, sobald dieses Ding terminiert, merkt der Kernel, Prozessgruppe ist leer geworden, dann rufe ich wohl mal den Release Agent auf und schon ist das Skript wieder da und das Skript halt, hat halt am Ende nach dieser ganzen Zielgroup-Vorbereitung sich mit einer Bash auf Konsole 16 überlagert. Das heißt, das Ding ist wirklich sofort wieder da. Und es wurde nicht von Init neu gestartet, von keinem Daemon oder sonst was, sondern vom Kernel selbst. Und das war's. Jo, gibt's noch Fragen? Ja, detektieren hatten wir vergessen, ne? Da war noch was. Läuft ja hier immer noch. Der Helper. Wo ist er? Da. 3517. Gehen wir mal in das PROC-Verzeichnis. Und. Ist zu lang. Ich packe das mal an Les. So. Wem fällt hier was auf? Moment mal. Das ist falsch. Das ist der nicht. Nee, ist ja auch falsch. Der hier war es, ne? 3356. Wie bin ich jetzt auf die andere gekommen? Keine Ahnung. Ach, der existierte jetzt auch schon nicht mehr. Ja, keine Ahnung, was ich da gerade versucht habe, aber es war falsch. So, wem fällt in dieser PROC-Ausgabe was auf? Also... Genau, der exe-sym-Link zeigt merkwürdigerweise auf Slash. Der sollte eigentlich auf das Binary zeigen, was zu diesem Prozess gehört. Und Slash ist irgendwie kein ausführbares Programm, das ist ein Verzeichnis. Das heißt, an dieser Stelle zeigt der Kernel einfach Müll an. Wahrscheinlich, weil er es nicht besser hinkriegt. Es gibt halt in diesem Dateipfad einfach kein Binary mehr, was so heißt. Es wurde auch nicht gelöscht, es wurde durch einen Umbound entfernt. Also das ist wahrscheinlich das Beste, was der Kernel da noch machen kann. Ja, das heißt, das ist ein Merkmal dafür, dass mit diesem Prozess irgendwas fishy ist. Also ja, sonstige Suchen beschränken sich oft eben auf geschicktes Aufrufen von Find, also irgendwelche SUID-Bits finden, Timestamps etc. Also, aber üblicherweise ist man beim Suchen sehr viel... geht das Suchen sehr viel ungeordneter, sehr viel ungeplanter ab, als das Einbauen der Backdoors, weil dafür hat man sich halt doch so zwischen zwei Contests eine Menge überlegt, viel getestet, vieles verworfen, was nicht so richtig geht, und hackt dann eben in der Kürze der Zeit alles rein, was man reinkriegt. Aber das Suchen ist eher immer so ein bisschen rudern und ja, nicht so systematisch.
Ich habe nur eine Frage zur Bash-History. Du sagtest am Anfang, dass du die deaktivierst, richtig?
Ja, ich aktiviere sie nicht durch eine Bash-Einstellung, sondern einfach dadurch, dass ich die Bash-History-Datei einfach ersetze durch einen Symlink auf dev0.
Okay. Ist das nicht auffällig? Also wenn ich irgendwas ausführe und ich möchte, dass das nachher irgendwie gelockt ist, gebe ich einfach am Ende meiner Session History -C ein und dann ist die History für meine Session halt gelöscht.
Das ist richtig, aber wenn die 15 Minuten sich dem Ende neigen, dann ist genau das das Kommando, was du vergisst.
Okay.
Also du hast am Ende einfach so eine Panik und machst eh schon alles falsch und dann sollst du noch an das Löschen der History denken. Das funktioniert nicht. Also du musst es einfach mit irgendeinem Mechanismus schon gleich zu Anfang machen, dann kannst du es aber nicht vergessen.
Weil das Executable noch lief und von diesem hat der nicht mehr existierte.
Ja, den Bindmount habe ich damit eigentlich nicht mehr festgestellt, der existiert ja nicht mehr. Ja. Aber genau, ich habe damit praktisch, also ich sehe damit praktisch, dass der Kernel für dieses Executable keinen Pfad mehr ermitteln kann.
Ja. Aber das ging, weil es Executable war. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den Bindmount nur für eine Konfigurationsdatei gemacht hättest, hättest du den dann noch feststellen können?
Nur wenn das Programm die noch offen hat. Wenn es die Konfiguration beim Starten komplett einliest und parst und die Datei danach schließt, dann nicht. Also deswegen war die Idee mit dem Bindmount für Config-Dateien auch sehr gut. Ja, wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt auf einem Debian Stable, was ja eigentlich schon wieder heißt veraltet, gezeigt. Ich glaube, diese Immortal Shell geht mit aktuellen Dreierkernels schon wieder nicht mehr. Weil der Kernel praktisch sich jetzt weigert, diese Tasks-Datei von einer C-Group zu modifizieren, wenn das von einem Prozess aus geschieht, der selber ein Release-Agent ist. Und das ist ja praktisch, das passiert ja praktisch bei dieser Immortal Shell am Ende. Dass also dieses Ding ab dem ersten Restart ist es ja nicht mehr, was händisch gestartet ist, sondern dann kommt es vom Kernel und wurde als Release-Agent gestartet. Wenn er dann versucht, da in irgendeiner C-Group schreibende Aktion durchzuführen, dann kriegt er einfach ein invalid Argument jetzt und funktioniert das also nicht mehr. Dagegen das mit den drei Gettys, das funktioniert noch, weil die wurden ja regulär vom Init aufgerufen. Das ist aber dann eben auch nur ein Einmal-Trigger. Der geht genau einmal.
Gibt es irgendeinen Grund, warum man drei Gettys nimmt? Man könnte es ja mit einem machen, oder?
Ich wollte halt die Wahrscheinlichkeit klein halten, dass das aus Versehen getriggert wird. Also, die Triggermechanismen sollen halt nicht zu leicht aus Versehen laufen. Ja, ist vielleicht schon ein bisschen zu paranoid. Macht da schon zu lange mit. Tja, wenn es nichts weiter ist. Vielen Dank. Die Vortragsfolien gibt es dann wahrscheinlich über die C3D2-Seiten irgendwo auch noch zum Runterladen.